NDR Info. Themen des Tages.
5 Jahre nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe hier im Ahrtal sind wir gemeinsam hier, um zu erinnern. Zu erinnern an Menschen, die in den Fluten ihr Leben verloren haben, an Angehörige, an Menschen, die über Nacht Hab und Gut verloren haben.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute. Er hat in Bad Neuenahr-Ahrweiler zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe im Sommer 2021 einen Kranz niedergelegt. 5 Jahre nach der Flut ist im Ahrtal vieles wieder aufgebaut. Aber für die Menschen, für die Angehörigen, für ihre Zuhause, ihr Vertrauen ist doch einiges verloren gegangen in dieser Nacht. 185 Menschen starben damals, Hunderte wurden vermisst. Das Leben nach der Flut, das Gedenken heute gleich ein großes Thema bei uns. Und wer ist der wahre Wächter der Meerenge, der Straße von Hormuz? Die USA und der Iran streiten inzwischen sogar um diesen Titel. Eigentlich grotesk, nur geht es bei diesem Streit eben um Raketen, um Kriegsschiffe und die Gefahr einer weiteren Eskalation. Der Krieg in Nahost und offenbar keine Exit-Option, auch darüber reden wir. Außerdem Frankreich gegen Spanien. Bestimmt ist mit dem Aus der Deutschen vielen die Lust im Großen und Ganzen an der WM vergangen. Aber das Halbfinale kann was. Aber wer hat die besseren Chancen? Heute ist Dienstag, der 14. Juli. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend zu unseren Themen des Tages. Von der Waffenruhe ist im Grunde nichts mehr übrig. USA und Iran stehen praktisch wieder am Ausgangspunkt. Neue Angriffswellen, Gegenschläge und eben der Streit um die Straße von Hormuz. All das treibt die Eskalation weiter. US-Präsident Trump will die Meerenge militärisch sichern, aber gegen Bezahlung. 20% des jeweiligen Schifffrachtwertes stellt er sich da wohl vor. Darüber konnte ich mit dem Sicherheitsexperten Clemens Fischer sprechen. Er ist Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität zu Köln. Ich habe ihn gefragt, dürfen die USA, darf Trump das überhaupt? Ist das völkerrechtlich zulässig oder ja, schlicht Wegelagerei?
Also so wie Sie schon sagen, das Völkerrecht verbietet das eindeutig, denn die einzigen, die hier Gebühren verlangen dürften und nicht einmal Maut, das wäre der Oman und das wäre der Iran, denn die Straße von Hormuz liegt in ihren Hoheitsgewässern. Gebühr heißt aber auch, dass man nicht mehr verlangen darf, als man im Endeffekt das Service anbietet, zum Beispiel sichere Navigation oder ähnliches. Das, was Trump macht, hätte man im alten Mittelalter in Europa genannt Raubrittertum, wo mit der Kette der Fluss gesperrt wurde. Nachdem es aber jetzt ein amerikanischer Präsident ist, könnte man noch viel, viel zynischeren Vergleich ziehen. Das ist Schutzgelderpresse und der Mafia. Denn das, was Trump gemacht hat, ist im Endeffekt ein völkerrechtswidriger Angriff. Der Iran verteidigt sich, was ihm ja auch trotz allem zusteht, auch wenn es ein Mullah-Regime ist, das sicherlich verheerend ist. Und sperrt dann die Straße von Hormuz. Das heißt, die Sperre der Straße ist eigentlich eine Konsequenz des Angriffs der Amerikaner. Und jetzt zu sagen, dafür, dass wir die euch wieder frei machen, verlange ich dann eine Schutzgebühr in Höhe von 20%, bedeutet auch, dass eigentlich jeder Frachter den Amerikanern die Frachtpapiere vorlegen müsste, denn aufgrund der Frachtmenge und der Frachtgüte wird dann die Maut erhoben. Also hier geht Amerika eindeutig weit über das hinaus, was alles an Recht überhaupt zulässig wäre. Und nebenbei lässt er sich auch noch dafür bezahlen, den eigenen angerichteten Schaden von anderen finanzieren zu lassen.
Ja, nähern wir uns nochmal dem Großen Ganzen, ob da überhaupt noch ein strategisches Kalkül ist oder nur gefährlicher Wahnsinn. Trump hatte ja beim NATO-Gipfel in Ankara schon verkündet, er fühle sich dieser Waffenruhe, die man ausgehandelt habe, überhaupt nicht mehr verbunden. Warum haben die USA ihre Strategie überhaupt verändert und greifen wieder an?
Gut, da gibt's natürlich kann man hier spekulieren, aber eine der Möglichkeiten ist, und die halte ich für sehr valide, dass Trump auch aufgrund der Umfragen draufgekommen ist, dass dieser Deal, den er hier verkündet hat mit diesem Rahmenabkommen, das grundsätzlich gar nicht so schlecht wäre, aber natürlich nicht als großer Sieger dasteht. Er kommt innenpolitisch unter Druck, er kommt außenpolitisch unter Druck und der Iran macht es ihm auch nicht leicht, im Endeffekt zugeben zu müssen, dass diese Art des Angriffs zu nichts führt. Also schwenkt er um, droht wieder und zieht zurück. Auf der anderen Seite muss auch Trump wissen, dass die Angriffe aus der Luft alleine den Krieg nicht beenden werden.
Ja, spannender Punkt. Die Luftangriffe haben die US-Streitkräfte vorher schon geflogen, jetzt wieder. Was ist denn dann der nächste Schritt? Also man sucht ja irgendwie so eine Exit-Strategie. Wie nah sind vielleicht auch beide Seiten einfach an dem Punkt, an dem die Eskalation nicht kontrollierbar ist? Also Stichwort Boots on the ground, US-Bodentruppen im Iran. Halten Sie das für realistisch?
Also ausschließen darf man in diesem Krieg gar nichts mehr. Aber eines ist auch sehr klar. Wir müssen Bodentruppen in dem Iran-Krieg müsste man vergleichen mit dem ehemaligen Irak-Krieg. Auch hier war die Bodentruppe dann im Einsatz. Das hieß aber damals gegen eine bei weitem schwächere Armee im Vergleich zu iranischen von 400.000 bis 500.000 Mann. Damals große Koalition der Willigen. Heute müsste Amerika es eigentlich alleine machen, bestenfalls mit Unterstützung der arabischen Staaten. Aber jetzt müssen wir auch das Wetter und das Klima mit einbeziehen. Das ginge nicht für Oktober, November aufgrund der Hitze- und Feuchtigkeitsentwicklung am Persischen Golf und der Hitze innerhalb des Landes. Das heißt, wenn man eine Bodenoffensive machen will, dann ist die Frage, wie man zu diesen Truppenmengen kommt. Denn da müsste Trump den Kongress anrufen und müsste das auch bewilligen lassen. Das Zweite ist, es dauert Wochen bis Monate in der Vorbereitung. Und dann, welches Ziel will man hier erreichen? Flächendeckend den Iran bekämpfen und erobern, wird auch den USA nicht möglich sein. Denn letztendlich müssen wir uns daran erinnern, warum ist der Krieg geführt worden? Sturz des Mullah-Regimes, technisch erreicht, indem die ersten zwei Reihen mehr oder weniger eliminiert wurden. Ende des Atomprogramms, das kann man vermutlich wirklich nur im Verhandlungsweg erreichen. Und Einschränken der Raketenkapazitäten. Und das wird auch durch einen Angriff am Boden nicht möglich sein.
Ich bleibe nochmal bei diesem Gedanken der Exit-Strategie, weil beide Seiten hatten sich ja eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um ein endgültiges Abkommen auszuhandeln, eben mit der Atomfrage und der Straße von Hormuz. Davon sind jetzt 30 Tage rum, die Hälfte. Das ist doch im Grunde vom Tisch zu verhandeln, oder kommt man doch zusammen?
Nein, also da würde ich jetzt nach meiner doch 30-jährigen diplomatischen Erfahrung sagen, 60 Tage sind nicht 60 Tage, da kommt dann immer der dramatische Aufschlag von weiteren 30 Tagen dazu, so wie auch bei europäischen Gipfeln es noch ein Gipfel mit einer weiteren Nacht sein muss. Was wir hier erlebt haben, wäre eigentlich von Pakistan ganz gut vorbereitet. Ein Rahmenabkommen, das ja inhaltlich in vielen Bereichen bereits Blaupausen hatte, wie zum Beispiel das Iran-Abkommen aus der Obama-Zeit. Also man müsste nicht von Scratch wieder beginnen zu verhandeln. Und auch die 60 Tage plus eben dieser weiteren vielleicht 30 Tage Frist sind ja auch ganz gut berechnet für die Amerikaner. Das wäre ungefähr ein Abkommen, könnte abgeschlossen werden, 4 bis maximal 5 Wochen vor den Midterms. Das heißt, Trump hätte, wenn er unterschreibt und das Ganze als UNO-Resolution kommt, was eigentlich der Kernpunkt dieses Abkommens ist, wunderbare Bilder, in denen er behaupten könnte, einen weiteren Krieg beendet zu haben, als Friedensengel aufzutauchen, auch wenn es der Krieg oder der selber angefangen hat. Das heißt, technisch wäre das Rahmenabkommen, wie gut man, kann man immer darüber streiten, in der Lage gewesen, Trump in die Siegerposition zumindest innenpolitisch zu versetzen. Und auch der Iran weiß, dass er nicht auf Dauer sich gegen die Angriffe der Amerikaner wird erwehren können, denn die innenpolitische, wirtschaftliche Lage ist auch nicht mehr so rosig. Das heißt, das Einzige, was wir hoffen können, ist, dass beide Seiten wiedererkennen, dass sie im Gefechtsfeld diesen Krieg nicht mehr gewinnen können oder auf Dauer sich verteidigen können und sie dann wieder hinsetzen, um weiter zu verhandeln.
Sagt der Sicherheitsexperte Clemens Fischer. Er lehrt internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität Köln. Im Gespräch zur Lage in Nahost, die erneute Eskalation rund um die Straße von Hormuz, hier in unseren Themen des Tages. Die Wehrpflicht ist in Deutschland seit mittlerweile 15 Jahren ausgesetzt. Trotzdem beantragen gerade so viele Menschen wie lange nicht mehr als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu werden. Was treibt Menschen dazu, einen Dienst zu verweigern, zu dem sie derzeit gar nicht verpflichtet sind? Wie läuft eine solche Verweigerung ab? Wird sie auch abgelehnt? Und warum ziehen andere gerade ihre frühere Anerkennung wieder zurück? Über all das konnte ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Katrin Aue sprechen. Ich habe sie gefragt, ja, fast 6.000 Anträge in einem halben Jahr, mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Was steckt hinter dieser Entwicklung?
Ja, tatsächlich sind die Zahlen dieses Jahr regelrecht nach oben geschnellt. Gut 5.800 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung, du hast es gesagt, im ersten halben Jahr. Im ganzen letzten Jahr waren es gut 3.800, also da sieht man wirklich einen sehr klaren Trend. Allerdings könnte man auch sagen, auf niedrigerem Niveau sind die Zahlen schon seit 2022 wieder nach oben gegangen. Das ist öffentlich gar nicht so wahrgenommen worden, aber mit Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine haben interessanterweise schon deutlich mehr Menschen in Deutschland diesen Dienst an der Waffe verweigert. In den Jahren davor waren es immer so zwischen 100 und 200 pro Jahr und 2022 dann auf einmal gut 950. Ja, und jetzt sehen wir eben nochmal diesen deutlichen Sprung nach oben.
Wogegen sichern sich die Menschen denn ab, obwohl ja derzeit niemand zum Wehrdienst verpflichtet wird? Ist das die Sorge, dass der neue Wehrdienst, das neue Wehrdienstgesetz eben irgendwann nicht mehr freiwillig bleiben könnte?
Ganz genau, das ist eine der Begründungen. Die zuständige Behörde nennt aktuell zwei Motivationen der Kriegsdienstverweigerer. Einmal die derzeitigen weltpolitischen Entwicklungen. Damit ist wohl unter anderem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gemeint, die mögliche Bedrohungslage hier in Deutschland. Und zweitens eben genau dieser neue Wehrdienst, der seit Anfang Januar gilt. Denn ja, der ist bislang freiwillig, aber es gibt ja schon immer mal Signale, dass, falls sich nicht genügend Freiwillige melden oder auch wenn die Bedrohungslage noch mal deutlich offensichtlicher wird, dass die Wehrpflicht eben doch wieder gelten könnte. Und beides zusammen dürfte einige eben doch dazu bewegen, jetzt den offiziellen Weg zu gehen und vorsorglich den Kriegsdienst zu verweigern.
Das macht man in der Regel mit einem persönlichen Brief, in dem man eben auch noch mal die Gewissensfrage darstellt, warum man verweigert. Wie viele solcher Anträge werden eigentlich auch abgelehnt und woran scheitern die dann?
Abgelehnt wurden in der Vergangenheit nur relativ wenig Anträge. Ich habe mal die Zahlen gefunden für letztes Jahr. Da gab es zum Beispiel gut 3.800 Anträge und gut 2.800 wurden bewilligt, also ungefähr 1.000 sind gescheitert. Da könnten jetzt auch noch Anträge aus dem Vorjahr dabei gewesen sein, aber das gibt uns so eine Art Hausnummer. Ja, und wovon ist das abhängig? Laut Behörde gibt es häufig formale Gründe für eine Ablehnung, also Antrag nicht vollständig ausgefüllt, sowas in der Art. Manchmal fehlt auch die Musterung und in einigen Fällen, aber wohl eher wenigen, ist für die Bearbeiter auch die Begründung nicht so überzeugend. Man muss ja seine Gewissensgründe darlegen, hast du eben erwähnt, warum man den Dienst mit der Waffe ablehnt. Und das kann eben im schriftlichen Antrag mehr oder weniger überzeugend rüberkommen.
Und dann schauen wir bitte noch auf eine andere Entwicklung. Parallel ziehen Menschen nämlich ihre frühere Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer wieder zurück. Was steckt da dahinter?
Ja, in der Tat. Da kursierten schon im Frühjahr mal Zahlen. Im vergangenen Jahr sollen gut 780 Personen ihre Verweigerung zurückgezogen haben, also signalisiert haben, ich wäre jetzt doch bereit für den Dienst an der Waffe. Und im ersten Quartal dieses Jahres schon allein gut 230 Personen. Das zeigt, auch hier gibt es sowas wie einen kleinen Trend. Über die Gründe kann ich nur mutmaßen, aber ich vergleiche das mal. Wir hören zunehmend ja auch von Leuten, die nie bei der Bundeswehr waren, die sich aber jetzt zum Reservedienst melden, also Reservistinnen, Reservisten werden wollen. Und da wird häufig das Stichwort Russland genannt oder insgesamt Bedrohung von außen und dass man Verantwortung übernehmen wolle, Deutschland zu schützen und diese Aufgabe eben nicht nur den ganz jungen Leuten überlassen will.
Soweit Informationen und Einschätzungen von unserer ARD-Hauptstadtkorrespondentin Katrin Aue. Aktuell gibt es wieder mehr Kriegsdienstverweigerungen. Überflutete Keller, zertrümmerte Autoscheiben und Hagelmassen, die mit Schneeschiebern und sogar Radladern beseitigt werden mussten. Heftige Gewitter haben gestern Abend und auch in der Nacht Teile Niedersachsen und Westmecklenburgs getroffen. Allein im Raum Hannover rückte die Feuerwehr rund 1000 Mal aus. Nach bisherigem Stand gibt es keine Schwerverletzten oder Opfer dieses Unwetters. Aber diese Unwetternacht hat viele Menschen auf jeden Fall völlig überrascht. Regina Will aus unserer Norddeutschland-Redaktion fasst die Folgen des Unwetters und die Erlebnisse in dieser Nacht zusammen.
Inzwischen hat sich das Wetter beruhigt. Zumindest über Westmecklenburg scheint die Sonne, der Spuk ist vorbei. Die Schäden im Land sind aber enorm, denn gestern kamen die tiefschwarzen Wolken mit golfballgroßen Hagelkörnern und Starkregen quasi aus dem Nichts. Die Menschen gerade im Gebiet um Hagenow, Zerrentin und Wittenburg erwischte es im wahrsten Sinne eiskalt und rasend schnell.
Wir hatten Angst, muss man wirklich sagen. Auch meine Tochter, die von drin dann immer geschrien hat, mich angerufen hat. Und das Ergebnis ist hier, die Einfahrten voll, die Keller voll. Also wir hatten wirklich Panik.
Und wir sind hier auch schon gut fast 2 Stunden jetzt am Hagel wegmachen und irgendwie an so einem Hof retten.
Ja, mir geht's richtig scheiße. Also ja, der Hagel hat uns voll überrascht hier, ne? Das ist so runtergekommen, dann durchs Kellerfenster unten rein. Ein paar Fotoalben sind unten noch drin, wo Erinnerungen drin sind von den größeren Kennern und sowas. Alles, ja, alles weg.
Keller, Scheunen, Straßen unter Wasser, eine dicke weiße Hagelschicht auf den Wiesen. Radlader, die Eisklumpen zusammenfahren und Schäden, die erst noch beziffert werden müssen. Landwirt Tim Schmüsert steht vor seinem Feld heute und schüttelt ungläubig den Kopf.
Der Mais sieht überhaupt nicht gut aus. Das kann teilweise vielleicht sogar Totalausfall werden. Das wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, wie sich das entwickelt, ob er das überlebt oder nicht. Ansonsten natürlich die Dächer, die Stalldächer haben Schaden genommen.
Hunderte Notrufe innerhalb von nur 3 Stunden. Feuerwehren, Polizei und Einsatzkräfte ackern an verstopften Gullis, schneiden Straßen, Häuser und Gleise frei und pumpen Wasser ab. Eine Druckerei der Schweriner Volkszeitung läuft voll. Die heutige Ausgabe kam erst einige Stunden später heraus. Betroffen war auch die Klinik in Hagenow. Ein Wasserschaden hat dort Röntgengeräte außer Gefecht gesetzt. Der Hagel glich kleinen Geschossen, das erzählt auch Helga Krone aus Heidenau im Norden Niedersachsens. In ihrer Region sind hunderte Autos, Dächer und Scheunen verbeult oder gar zerschlagen.
Solche dicken Eisklumpen sind über das Dach und über die Balkone gezischt. Es hat alles kaputt gemacht. Das regnet durchs Dach, in die Wohnungen rein. Die Autos sind alle kaputt, Frontscheibe kaputt, Heckscheibe kaputt. Ich wohne jetzt 18 Jahre hier in Heidenau. Ich habe sowas noch nie erlebt.
Die Wasserschäden führten zu gefährlichen Situationen in Kellern, Unterführungen und Tiefgaragen. Die Feuerwehren waren allein im Raum Hannover mit mehr als 300 Kräften pausenlos im Einsatz. Bis zum frühen Morgen sind 2300 Notrufe eingegangen. Jill Eberhardt und ihr Helfer standen am Mittag vor ihrem Laden in Hannover und sind noch immer fassungslos.
Ja, Hagelkörner, teilweise Tennisball groß. Ja, und das Wasser, sehen Sie ja, wie viel da runtergekommen ist. In Minuten stand ja alles voll, ne? So viel kannst du gar nicht rausschippen, was da runterkommt. Ne?
Es steht alles unter Wasser, das Lager ist unter Wasser. Gott sei Dank haben unsere Freunde und Nachbarn hier noch mitgeholfen mit dem Rausschieben.
Auch für die professionellen Einsatzkräfte in den Unwettergebieten gab es heute viel Lob. Ein Großteil der Verkehrswege ist geräumt. Auch am Flughafen Hannover-Langenhagen läuft der Betrieb inzwischen wieder. Für viele in der Unwetterregion heißt es aber weiter aufräumen und Schäden sichten. Und vielleicht auch kurz aufatmen, dass zumindest niemand schwer verletzt oder sogar Opfer des Unwetters geworden ist.
Eine Zusammenfassung von Regina Will. Auch aktuell besteht eine Unwetterwarnung für das südöstliche Niedersachsen mit schweren Gewittern, Sturmböen, Starkregen und Hagel. Also Unwetter, die erneut zeigen, wie schnell aus Starkregen eine gefährliche Lage werden kann. Im Grunde wie damals im Ahrtal. 5 Jahre nach der Flutkatastrophe kommt man heute im Ahrtal wieder zusammen. Zum Erinnern, zum Trauern und auch um Bilanz zu ziehen. 185 Menschen starben damals, Hunderte wurden in den Stunden und Tagen danach vermisst und so viele Existenzen wurden in dieser Flutnacht zerstört. Heute ist wieder vieles aufgebaut, manches ist aber bis heute nicht geheilt. Bundespräsident Steinmeier war am Vormittag in Altena, am Abend wird in Ahrweiler weiter an die Opfer erinnert, bei einem Gottesdienst ab 19 Uhr. Und wir fragen, wie erlebt die Region diesen Tag? Darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Fabian Janssen sprechen, genau dort auf dem Marktplatz in Ahrweiler, wo die Gedenkveranstaltung auch gleich losgeht. Fabian, an diesem 5. Jahrestag heute, was prägt die Stimmung? Die Trauer oder der Stolz auf das, was seitdem vielleicht auch geschaffen wurde?
Beides, würde ich sagen. Es ist kommt ganz drauf an, mit wem man spricht. Es gibt die einen Menschen, die sind immer noch sehr geprägt von der Flutnacht, was sie erlebt haben, was sie auch psychisch mitgenommen hat und sie bis heute noch belastet. Und die Trauer natürlich auch arg, genauso wie all die Menschen, die natürlich auch Angehörige und geliebte Menschen in der Nacht verloren haben. Und dann gibt es aber natürlich auch die Menschen, die jetzt nach 5 Jahren endlich ihren Wiederaufbau durch haben, ihr Haus, ihre Wohnung wieder aufbauen konnten und natürlich stolz darauf sind, dass sie durch diese Zeit durch sind und jetzt nach vorne schauen wollen. Und natürlich sind auch die in Gedenken heute mit dabei, was alles Schreckliches in der Nacht passiert ist. Also es kommt echt drauf an, mit wem man wo und an welchem Ort spricht.
Wir haben eingangs der Themen des Tages schon ganz kurz den Bundespräsidenten gehört. Der hat heute die Solidarität nach der Katastrophe gewürdigt. Was war so seine zentrale Botschaft?
Die zentrale Botschaft von ihm war, dass die Menschen im Ahrtal oder auch in der Region darüber hinaus, überall, wo ja auch viele Menschen ums Leben gekommen sind und was ihnen allen hier widerfahren ist, nicht vergessen sind, nicht in Deutschland vergessen sind, nicht von der Regierung vergessen werden, dass man zusammenhält und gleichzeitig auch, dass man stolz darauf sein kann und was im Wiederaufbau hier erreicht wurde und dass das nur so erreicht wurde, weil es gemeinsam passiert ist.
Der Bundespräsident, der Bundeskanzler, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und weitere Minister aus dem Kabinett dort, die kommen alle oder sind heute schon ans Ahrtal gekommen. Kommt es eigentlich gut an, dass da heute so viel politische Prominenz anreist?
Ich würde auch wieder sagen, das kommt drauf an, mit wem man spricht. Aber ja, ich glaube, die Mehrheit der Menschen findet es gut, dass so viele Politiker, Politikerinnen hier hinkommen und natürlich Gesicht zeigen und damit auch der Region einfach eine Stimme geben und natürlich auch eine Öffentlichkeit schaffen, weil ich glaube, das ist das, was für alle Menschen hier am allerwichtigsten ist, dass sie nicht vergessen werden, nicht für die Zukunft, aber auch nicht aus der Vergangenheit heraus und für all das Leid, was sie hier ertragen mussten und für all die Menschen, die ihr Leben verloren haben. Von daher kommt das schon gut an, dass hier viele Menschen hinkommen und das zeigt ihnen ja auch, dass immer noch Unterstützung da ist und für viele, die auch noch mitten im Wiederaufbau stecken oder auch ein großer Teil der Region noch im Wiederaufbau steckt, dass es auch weiterhin Geld dafür gibt.
Was erwartet man sich sonst? Vielleicht auch eine Entschuldigung für die Versäumnisse in dieser Flutnacht?
Das ist eine große Frage. Es ist ja angekündigt vom Ministerpräsidenten Schnieder, dass es vielleicht eine Entschuldigung geben soll heute Abend im Namen der Landesregierung. Es gibt Menschen, die sagen, das ist eine gute Sache, mit dem wir im Vorfeld sprechen konnten, die da schon so ein bisschen drauf warten. Die sagen, es hätte ihrer Meinung nach aber früher passieren sollen. Sie hätten sich da schon von den alten Landesregierungen, auch von denen direkt, die damals nach der Flut sozusagen in der Regierung waren, erwartet. Und jetzt kommt es dann für sie zumindest irgendwann. Es gibt aber auch andere, die sagen, es ist jetzt 5 Jahre danach, er hatte doch überhaupt nichts damit zu tun oder die jetzige Regierung, was macht das für einen Sinn? Also es ist auch wieder sehr zwiegespalten, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, freuen sich am Ende viele Menschen darüber.
Sag mal, fühlen sich die Menschen eigentlich heute besser vor einer neuen Flut geschützt, jetzt 5 Jahre danach?
Aktueller Stand ist im Hochwasserschutz und im Wiederaufbau, dass wenn jetzt das Gleiche passieren würde, dass es ziemlich ähnlich schlimm werden würde, wie es gerade aussieht. Der Hochwasserschutz ist mitten im Wiederaufbau. Es werden viele Maßnahmen gemacht. Die A wird flacher gemacht an den Seitenrändern, dass sich das Wasser besser ausdehnen kann. Aber der große Schutz vor einer Wassermenge dieser Dimension kann am Ende eigentlich nur kommen, wenn es 17 bis 18 große Rückhaltebecken gibt, die noch komplett unklar sind, ob die jemals gebaut werden. Und solange die nicht da sind, wird es diesen richtigen Schutz nicht geben. Das heißt, ich würde sagen, viele Menschen machen hier einfach weiter in der Hoffnung, dass das alles kommt und dass sie irgendwann besser geschützt sind und versuchen, sich durch kleine Maßnahmen zu schützen. Kleine Mauern vor ihren Häusern zum Beispiel, dass zumindest bestimmte Wassermengen nicht dann ins Erdgeschoss oder in den Keller eindringen können. Also ja, ich denke, einige fühlen sich ein bisschen besser geschützt oder besser wahrgenommen, aber im Großen und Ganzen fehlt noch viel im Wiederaufbau, dass dieser Schutz wirklich da ist.
Dann vielen Dank für diese Eindrücke live aus Ahrweiler. Heute gedenkt man im Ahrtal der Flutkatastrophe vor 5 Jahren. Das ist ja auch das NDR-Info-Thema heute, auf das wir in unserem gleichnamigen Podcast auch schauen. Nach der Ahrtal-Flut, was lernen wir aus der Katastrophe? Das NDR-Info-Thema hören Sie zum Beispiel in ARD Sounds.
NDR-Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Welches Team zieht als erstes ins WM-Finale ein? Heute Abend läuft das erste Halbfinale bei der Weltmeisterschaft und da treffen die mit Superstars gespickten Teams von Frankreich und Spanien aufeinander. Und dazu jetzt Thomas Kunze aus dem WM-Team, den ich in Atlanta, Georgia erreicht habe. Da wird ja morgen gespielt. Ich habe ihn gefragt, Frankreich gegen Spanien. Im Grunde ist das ja für viele auch das vorweggenommene Finale.
Ja, kann man so denken, aber ich sehe es anders, denn es gibt ja noch ein zweites Halbfinale mit Argentinien, England. Das klingt irgendwie auch schon nach Endspiel, aber man kann sich sicherlich darauf einigen zu sagen, die besten 4 Teams dieses Planeten versammeln sich im Halbfinalpool und dann geht's halt los mit Frankreich-Spanien, der Neuauflage des EM-Finals, wollen wir nicht vergessen.
Tiki-Taka 2.0 gegen TGV-Tempo, was glaubst du, was wird Frankreichs Idee sein?
Das sind erstmal 2 sehr, sehr schöne Bilder und die Franzosen werden 0, nichts ändern, weil sie gar keinen Grund dazu haben. Sie werden versuchen, ihr Tempo auf die Straße zu bringen. Sie werden versuchen, diese individuelle Abschlussqualität ins Spiel zu bringen. Kylian Mbappé hat gestern übrigens noch isoliert trainiert, hat ja von Diop diesen Tritt auf die Ferse bekommen im Viertelfinale gegen Marokko, wird aber spielen, ist ja selbstverständlich so. Und auf ihn wird es ankommen, genauso wie auf Ulisse und Dembélé. Und bei diesen 3 Namen weiß man dann auch schon, was auf die Spanier zukommt. Frankreich wird offensiven Fußball spielen, diese Überfallangriffe spielen, ins Tempo kommen auf den Außenpositionen. Das ist die große Stärke und gleichermaßen auch der Punkt, bei dem man Spanien wehtun kann.
Ja, die Spanier haben den Ball halt eben auch gerne. Auf was setzen die dann?
Auf genau das. Das ist ja dieser wirklich roboterartige Verwaltungsfußball, der ja alle bis zum geht nicht mehr nervt, weil man einfach nicht an die Kugel rankommt. Sie stehen so hoch mit den Außenverteidigern. Dadurch ist im Mittelfeld immer einer anspielbereit und in der Schaltzentrale der absolute Top-Sechser dieses Turniers. Rodri, ehemaliger Weltfußballer, ein unglaublicher Fußballspieler, auf den es ankommen wird. Und wenn der einen richtig guten Tag erwischt, die guten Ideen hat, und sie mit diesem Ballvortrag die Franzosen tatsächlich dominieren können, dann haben auch die eine Chance, die Spanier. Und ich bin sehr, sehr gespannt nach dem gewonnenen Halbfinale bei der Euro und in der Nations League. Könnte sich Spanien auch in diesem Spiel so ein bisschen zum fußballerischen Kryptonit für Frankreich entwickeln.
Heißt aber auch, sobald ein Tor fällt, da geht die Post ab.
Ja, definitiv. Speziell in Dallas, auch in diesem Stadion. Das Dach ist drauf. Hoffentlich fliegt es nicht ab. Mal schauen. Stimmung wird sehr, sehr gut sein. Und es ist von diesen beiden Spielanlagen her wirklich ein Fußballspiel. Ich würde es jedem empfehlen, wach zu bleiben, sich das anzuschauen. Das ist der Fußball, der heute gespielt wird. Das, was nachgefragt wird, wenn man erfolgreich sein möchte zwischen diesen beiden Mannschaften. Das ist, wird ein gutes Beispiel werden.
Ist ja auch noch eine verhältnismäßig gefällige Zeit mit 21 ja, ne? Uhr. Dein Fazit, welches Team ist überlegen oder anders gefragt, auf wen tippst du?
Ja, ich habe es schon vorm Turnier gemacht und ich hoffe auch so ein bisschen, dass der Spektakelfußball gewinnt. Die Franzosen sind mein klarer Favorit. Hoffe auch irgendwie, dass Maiko Ulisse, was man ja gar nicht glauben kann, der spielt auf dieser Zehnerposition bei den Franzosen, der hat noch kein Tor. Wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht passiert das heute, das würde ich dem wünschen. Ich hätte gerne Frankreich im Endspiel, einfach weil das Sinn oder der Sinn dieses Spiels ja Tore schießen ist. Und das haben sie verstanden und inhaliert. Und deswegen hoffe ich, dass die weitergehen.
Sagt Thomas Kunze aus dem WM-Team. Heute 21 Uhr spielen Frankreich und Spanien im ersten WM-Halbfinale. Läuft bei den Kollegen im ZDF oder auch bei uns live. Die ARD-Reporter, die Radioreporter übernehmen mit diesem Spiel dann auch bei uns hier bei NDR Info ab 21 Uhr. Und damit enden auch die Themen des Tages. Heute an diesem 14. Juli.